Heute das Gotteswort, das finden wir im Johannesevangelium, im dritten Kapitel, die Verse 1 bis 18. Das ist das Gespräch Jesu mit Nikodemus und der Johannes gibt da Zeugnis vom Herrn Jesus. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster unter den Juden. Der kam zu Jesus bei der Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Lass dich's nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie mag solches zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bist du ein Meister in Israel und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und zeugen, was wir gesehen haben, und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaube dir nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie würdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen würde? Und niemand fährt gen Himmel, denn der vom Himmel herniedergekommen ist, nämlich des Menschen Sohn, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Ja, apropos Glauben, ich hatte die Woche ein Gespräch mit einem Andersgläubigen oder aus einer anderen, Andersgläubigen, und er erklärte mir seinen Glauben, indem er sagte: Ja, der Glaube, das ist wie eine vierspurige Autobahn, auf der die vier großen Religionen sind und alles führt zum Ziel. Ja, jeder Mensch hat einen Glauben. Und es fragt sich eben nur, was für einen Glauben hat er? Und das ist nie anders gewesen und das wird auch immer so sein. Und das hat auch einen guten Grund. Trotz seiner ganzen Macht, die der Mensch hat, da merkt er doch was von seiner Ohnmacht. Er muss etwas haben, auf das er sich von ganzem Herzen verlässt. Er braucht ein Fundament für sein Leben, ein Fundament für sein Dasein. Und nun gibt es aber nichts in der Welt, was sich nicht dazu auch dann gebrauchen ließ letztendlich, Grund eines Glaubens zu sein. Da gibt es die Sonne, den Mond, die Sterne, die Tiere, die Bäume werden angebetet, Ideen, Philosophien, Weltanschauungen und Menschen. Und darum gibt es unzählige Gläubigkeiten. Aber wer sich eine davon aussucht, der ist ja seines Glaubens eigener Herr und steht im Grunde auf sich selbst. Und das hält eben meistens nicht lange vor. Das ist so klar wie der Tag und das braucht nicht erst bewiesen zu werden. Zwar haben die selbsterdachten Gläubigkeiten, die haben oft eine ganz, ganz große Anziehungskraft und das ist heute wieder ganz in, aber das ist eben noch kein Beweis für ihre Richtigkeit oder für ihren Bestand. Sie sind von Menschen gekommen und sie gehen auch mit dem Menschen letztendlich unter, vorüber. Mit dem Glauben an Jesus Christus, da ist es ganz anders. Der Glaube an Jesus Christus, er ist nicht erdacht von Menschen, er ist Gottes Gabe. Und er hat sein Fundament in Christus. Christus, das ist der Herr. Und das war die erste und kürzeste Fassung des Glaubensbekenntnisses. Und im Grunde ist sie es noch heute. Und wer sich für Jesus Christus entscheidet, der hat Christus zum Herrn und nicht irgendwelche Gedanken oder Dinge oder Vorstellungen, sondern ihn, der als Jesus von Nazareth in dieser Welt lebte. Und wer das glaubt, der steht nicht auf sich selber, wer ihn hat, sondern auf einen gottgegebenen Grund. Und dieser gottgegebene Grund, der trägt in Zeit und der trägt auch in der Ewigkeit. Ja, an Christus ganz allein sich halten, das ist der rechte Glaube. Und wer mit ihm wirklich lebt, der wird ihn auch gegen keinen Aberglauben oder auch sonstigen Glauben eintauschen wollen. Er hat nämlich was viel Besseres. Aber zurück zu Nikodemus. Da heißt es im Vers 3, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also da war hoher Besuch eingetroffen, obendrein noch zu einer recht ungewöhnlichen Stunde. Nikodemus, ein Führer der Juden, musste doch etwas da ganz Wichtiges auf dem Herzen haben, um ausgerechnet bei Nacht zum Herrn Jesus, den Herrn Jesus aufzusuchen. Und er begann mit ganz anerkennenden Worten über das von Gott bevollmächtigte Auftreten Jesu Christi. Doch dieser antwortete ihm, mit wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und aus diesen Worten, da müssen wir doch schließen, dass wichtiger als alle anderen Fragen ist, wie komme ich ins Reich Gottes? Wie komme ich ins Reich Gottes? Und diese Frage, die ist heute wieder ganz aktuell. Denn die Ansicht, wenn dieses Leben zu Ende gehe, sei eben alles vorbei, das kann ja im Letzten keinen Menschen zufriedenstellen. Auch jenseits dieser Zeit, da muss es etwas geben, das empfindet doch jeder Mensch zumindest in kurzen Phasen seines Lebens. Denn Gott hat den Menschen ja die Ewigkeit ins Herz gelegt, wie es der Prediger in Kapitel 3, Vers 11 sagt. Und im Neuen Testament, da wird oft auf das ewige Leben einfach hingewiesen. Zum Beispiel, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, in Römer 6. Und im Gespräch mit Nikodemus, da nennt der Herr Jesus eine Neugeburt als Voraussetzung für den Eingang in das Reich Gottes. Was ja auch gleichbedeutend ist mit dem ewigen Leben. Und wie man zu dieser neuen Geburt, zu diesem neuen Leben kommt, das lesen wir ein Stück vorher in Johannes 1,12. Da heißt es, so viele ihn, also Jesus Christus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wer also im Glauben eine unauflösliche Lebensverbindung mit Jesus Christus eingeht, dessen Denkweise, die wird hier schon erneuert und der bleibt ewig auch ein Himmelsbürger in der kommenden Welt Gottes. Nikodemus, das war der Grundtyp derjenigen Menschen, die errettet werden sollen. Und zu ihm sagt der Herr Jesus Christus das bedeutungsvollste Wort, das in die Welt hineingesprochen wurde, Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dieser Satz ist der Kern der göttlichen Errettung der verlorenen Welt. Und es hat mich ganz tief erschüttert, dass der Herr Jesus Christus zu Nikodemus beinahe beschwörend sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Und der Herr Jesus sagt, Nikodemus, es ist der ganze absolute Besitz, ich beschwöre dich, höre, was ich dir sagen will. Ihr meint, die Erbmasse, das ewige Leben zu besitzen, aber dem ist nicht so. Ein jeder Einzelne muss sich persönlich mit diesem Jesus Christus auseinandersetzen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, du musst von Neuem geboren werden. Also die Totalität deines gesamten Lebens ist sinnlos und zwecklos und ich werde dir das anhand der Logik klar machen. Alle deine Werte, die du mitbringst, die bringst du aus deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Haus. Aber alles das musst du letztendlich verlassen, wie unser Vorvater Abraham, der allein durch Glauben gerechtfertigt worden ist. Du musst alles verlassen. Selbst das, was dir die allerbesten Freunde geben, denn das Gesetz hat nicht zur Vollendung gebracht. Sie werden dich also niemals in die ewige Herrlichkeit des lebendigen Gottes hineintragen können. Denn ihre Werte sind einfach zu klein, die Werte sind einfach zu gering. Du musst also etwas haben, was weit über diese irdischen Werte hinausgeht. Und das ist der Geist. Du hast vielleicht als Lehrer Israels die höchste Stufe des Wissens erreicht, aber auch sie befähigt dich nicht, das Königreich Gottes zu sehen und zu ererben. Um das Allerheiligste des Weltalls hineinzugehen, da musst du das Allerheiligste haben. Und der, welcher den Schlüssel zu diesem Himmelreich hat, ist der, welcher dir gegenüber sitzt. Ich bin's. Um ihn zu erkennen, musst du ein anderes Herz haben. Wie es schon in Hesekiel 36 und an anderen Stellen auch gesagt ist. Ich will einen neuen Geist in dich geben und dieser neue Geist, das ist der Heilige Geist, der in der Lage ist, aus dir einen Sohn zu machen, dessen Vater in den Himmeln ist, nämlich Gott. Du musst dein irdisches Vaterhaus, das musst du verlassen und musst die Vaterschaft Gottes besitzen. Und dann bist du in der Lage, ewiges Leben zu erhalten. Und dieser großen Logik konnte auch Nikodemus nicht widerstehen und er fragte den Herrn Jesus, wie kann das zugehen? Also mit seinem Verstand sucht er irdische Möglichkeiten, aber unsere irdischen Möglichkeiten sind nach wenigen Jahren oder Jahrzehnten erschöpft und können uns niemals in ein ewiges Leben bringen. Nikodemus, du musst noch einmal geboren werden. Wenn du vom Himmel her geboren wirst, dann ist es klar, dass du ein Himmlischer bist. Verlass alles, was du bisher gelehrt hast und beschäftige dich mit dem Himmel. Und der, welcher vom Himmel kommt, der spricht vom Himmel. Und der, welcher von der Erde kommt, der spricht von der Erde. Und der Herr Jesus, der benutzt jede Gelegenheit, um mit Menschen eben vom Himmel zu sprechen. Denn er ist ja tatsächlich der Himmlische. Und auch bei dir und bei mir, da zeigt es sich durch unser Reden, ob du ein himmlischer Mensch bist. In dem Maße, wie du auch in deinem täglichen Leben vom Himmel redest, bist du ein Himmlischer. Die Menschen, die sehen aber sofort, ob eben dein himmlisches Reden auch mit deinem irdischen Leben in Übereinstimmung steht. Und liebe Geschwister, wir werden einmal alle erstaunen, wenn wir vor dem Richterstuhl Jesu Christi stehen, wie unsere nächsten Nachbarn auf uns zeigen mit dem Finger und sagen, warum hat er mir nichts gesagt? Ich war ja auch verlangend nach der Ewigkeit. Ich suchte jahrelang und er hat mir nichts gesagt. Und ich nehme dazu die Stelle aus der Heiligen Schrift. Wer mich bekennet vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und in meiner Bibel steht, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und wenn in deinem Herzen nichts vom Himmel ist, dann ist es ganz sicher, dass du einfach ein stummer Hund bist. Man kann über alles Mögliche mit Menschen sprechen, sei es das schöne Wetter oder auch das schlechte Wetter oder von den Kleidern und so weiter. Aber das sage ich dir, hast du auch schon daran mal gedacht, dass Menschen verloren gehen, dass sie in der ewigen Kälte sein werden und sich zu Tode frieren, denn das Licht, das ist ja allein der Herr Jesus Christus. Es ist nötig, dass wir alle aus Geist geboren werden. Und darum sagt der Herr Jesus Christus auch dreimal, wahrlich, wahrlich zu diesem Nikodemus. Und wir haben keine feierlichere Aussage Jesu in dem ganzen Neuen Testament als dieses wahrlich, wahrlich. So wichtig ist es dem Herrn Jesus die Wiedergeburt. Und wo wird die Wiedergeburt gepredigt? Da wagt man ja zu sagen, die Kindertaufe sei die Wiedergeburt. Und das ist einfach eine furchtbare Lüge. Denn der Herr Jesus sagt, aus Geist müssen wir geboren werden. Wir wollen nicht Angeklagte vor dem Richterstuhl Jesu Christi sein, weil wir einfach Wahrheiten unterschlagen haben. Gott muss unser Vater sein. Und um an ihn zu glauben, da sandte er seinen Sohn. Überlegen wir mal, wie viele Diener sandte Gott in seinen Weinberg? Und was haben sie mit den Dienern gemacht? Sie hinausgeworfen und zuletzt aber sandte er seinen Sohn. Und was haben sie mit dem gemacht? Sie haben ihn getötet. Und wenn Gott auch noch so große Liebe ist, so bleibt doch auch jenes Gesetz bestehen, wer Menschenblut vergießt, des Blut soll auch vergossen werden. Und wer das Blut Jesu aber durch Unglauben vergießt, des Blut soll auch vergossen werden. Und darum warne ich jeden Menschen, der Jesus Christus als seinen Heiland erkannt hat, dieses Geschenk einfach oberflächlich zu betrachten. Denn es bringt eine große Verantwortung mit sich. Und viele Gotteskinder schlafen, anstatt jeden Tag zu benutzen, um das Evangelium weiterzusagen. Und es gibt so viele ungläubige Menschen, die eine große Sehnsucht haben, etwas zu erleben. Und in Wirklichkeit sehen sie sich aber nach dem ewigen Leben, das wir ihnen bringen dürfen als Botschafter an Christi Stadt. Was hat denn der Mensch auf dieser Welt? Er ist doch oft das Objekt der Gewalten, die mit ihm ihr Spiel treiben. Allein glücklich ist der Mensch nur in Jesus Christus. Und deshalb soll sich doch jeder überlegen, ob er wiedergeboren ist. Wir erkennen gar nicht, wie sehr wir den Vater im Himmel beleidigen mit jeder ungöttlichen Tat, mit jeder Sünde. Erklären wir letztendlich Gott den Krieg und dadurch werden die Beziehungen mit ihm abgebrochen. Wir verneinen Gott und nehmen durch Hass, durch Unfrieden und Streit und Lieblosigkeit, nehmen wir die Beziehungen zu Satan auf und stellen Gott als einen Lügner hin. Durch eigene Leistungen, da will der Mensch etwas ewig Bestehendes schaffen. Das ist aber vollkommen unmöglich. Und wenn wir einmal innerlich Einkehr gehalten haben, dann gehen wir zum Herrn Jesus Christus und sagen ihm, du allein bist vom Himmel herniedergekommen, du allein kennst die himmlischen Gesetze, ich bin ein radikal verdorbener Mensch, ich bin bankrott, sei bitte so gütig und beschäftige dich mit meinem Leben und erbarm dich meiner. Und dann wird er dir, weil du zu ihm rufst, wird er dir seinen Geist geben und sein Geist macht dich zu einem ewigen Menschen. Er ganz allein kann es machen und du musst ihn nur anrufen. Du musst sein Wort hören und sein Wort hat die Kraft, den Felsen deines Herzens zu zertrümmern. Ja, der Herr Jesus, er besucht uns in seinem Wort ganz persönlich. Adam hatte gesündigt und das Resultat seiner Sünde mit Eva, das wurde offenbar, denn sie suchten ja nicht mehr Gott, sondern sie suchten die Dunkelheit auf, nachdem sie gesündigt hatten. Die Sünde, die gebraucht immer die Finsternis. Und es ist eine wunderbare Sache, dass der gnadenvolle Gott keinen Engel ins Paradies schickte, um Adam jetzt vor die göttliche Gerichtsbarkeit laden zu lassen. Denn Gott kommt persönlich zu Adam. Gott liebt den Menschen und deshalb sucht er ihn persönlich auf. Und kein großer Engel wie Gabriel und auch kein Seraphim, kein hoher Beauftragter kommt zu Adam. Gott kommt persönlich und hüllt ihn in ein Blutkleid. Denn er macht er Röcke aus Fellen. Blut musste fließen, also um den Menschen zu bedecken. Und auch für dich und für mich fließt das Blut Jesu. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber. Und der Herr Jesus Christus, der kommt persönlich, um dich aufzurufen. Adam, wo bist du? Um dich aus deinem Reich der Finsternis herauszuheben in sein Reich, um dich aus dem Reich des Widersachers, des Teufels herauszuholen in das Reich des Sohnes, der Liebe. Gott kommt persönlich und darum verwirft ein jeder, der nicht an Gott persönlich glaubt, der verwirft letztendlich Gott auch ganz bewusst. Und es ist doch wunderbar, dass dich dein Heiland persönlich besucht, denn er will dich retten. Er will dich lösen von der Gebundenheit der Sünde. Ihr müsstet von Neuem geboren werden, sagt dieser Heiland zu Nikodemus. Und weiter sagt der Herr Jesus, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Ja, Gottes Geist ruht nicht und rastet nicht, bis du aus Geist geboren bist. Denn heute ruft dich dieser göttliche Geist, um dir ewiges Leben zu schenken. Und der Herr Jesus selbst reicht dir die Hand, damit du ihm nachfolgen kannst, damit du ewiges Leben empfängst. Und Gott stellt jeden Menschen und ruft ihn, den einen auf dieser Weise und den anderen auf eine andere Weise. So wie er es mit Jakob gemacht hat, bis dieser im Kampf unterlag und rief, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und Jakob wurde gesegnet, weil er den Kampf aufnahm, mit seinem Gott ins Reine kommen wollte. Und das ist doch das Schöne, das ist doch die Schönheit des Evangeliums, dass der Herr Jesus Christus dem Nikodemus zu sagen hat. Und es ist nicht umsonst, dass der Herr Jesus selbst sagt, gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Menschensohn erhöht werden. Ja, da könnte man jetzt denken, dann wäre ja des Menschensohn auf Golgatha eine Schlange. Aber das ist ja gar nicht möglich. Und wir wollen mal diese Stelle betrachten. Was brachte denn letztendlich die Schlange hervor? Sie bezweifelte Gottes Wort und das tun wir ja leider auch so oft. Und wir sehen das schon bei Sarah, als sie die Verheißung, einen Sohn zu bekommen, bezweifelte. Eva zweifelte an Gottes Wort und sie verstand es dann auch, Adam in diesen Zweifel reinzuziehen. Und beide verloren dadurch die herrliche Verbindung mit ihrem Gott und sie mussten das Paradies verlassen. Die Sünde ist der Leute Verderben. Und dort bei Adam und Eva begann dieses Verderben, das bis zum Tod seine Fortsetzung gefunden hat. Israel sündigte in Ägypten und sündigte in der Wüste. Es war kein gutes Volk. Ja, es war das schlechteste Volk, das es gab. Aber eben weil es das geringste Volk war, zeigt ihm Gott die Größe seiner ganzen Liebe, die Größe seiner Barmherzigkeit. Wir haben alle gesündigt, von Adam bis heute. Wir sind verdorben und gehen zugrunde. Aber da spricht einer vom Kreuz herunter: Jürgen, bring mir deine Sünden, dann bist du errettet. Und der Herr Jesus hat dort am Kreuz von Golgatha meine Sünden auf sich geladen. Und deshalb bin ich errettet und bin ich erlöst von meinen Lasten. Nach 1. Johannes 1 ist Jesus Christus für die Sünden der Welt gestorben. Der Herr Jesus, er starb an deiner und meiner Sünde. Und ich darf im Glauben wissen, dass er meine Sünden auf sich genommen hat und dadurch bin ich frei. Denn wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Ich bin gerechtfertigt und der Herr Jesus ist belastet. Für wahr, er trug unsere Sünden. Darum musste er sterben. Darum distanzierte sich Gott von ihm. Denn Gott konnte den Sohn nicht mehr anerkennen. Und das wissen wir durch den Ausspruch des Herrn: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott paktiert nicht mit einem Sündenträger. Und deshalb wurde er auch von dem Vater verlassen. Und die Finsternis brach über den Heiland rein, durch deine Schuld und durch meine Schuld. Und wenn der Herr Jesus eigene Sünden gehabt hätte, dann wäre er ja dadurch gestorben. Wenn er aber meine Sünde auf sich nahm, war er durch meine Sünde infiziert. Er starb also an meiner Sünde. Und nun wollen wir prüfen, ob Jesus ohne Sünde war. Und das kann man durch die Heilige Schrift ja nachweisen. Im ganzen Neuen Testament, da finden wir den Herrn Jesus niemals als Sünder, sondern wir sehen ihn nur, wie er den Menschen liebend begegnet und ihm sehr helfend begegnet. Und er konnte von sich sagen: Wer von euch kann mich einer Sünde zeihen? Liebe Geschwister, können wir das auch fragen? Ich glaube, wir bekämen eine entsprechende Antwort. Judas ging 3,5 Jahre mit Jesus. Er hatte eine Vertrauensstellung, denn er war der Kassierer. Und dieser Jünger verkaufte den Heiland um 30 Silberlinge. Und als er merkte, dass Jesus Christus bereit war zu sterben, da erschrak er bis in seine Seele hinein und er raste dann zu den Priestern und sagte: Ich habe unschuldiges Blut verraten. 3,5 Jahre lebte er auf dieser Erde mit Jesus Christus. Bei Tag und Nacht hat er also den Herrn da beobachtet. Und dieser Mann sagt, dass er unschuldiges Blut verraten habe. Das ist ein Beweis dafür, dass der Herr Jesus keine Sünde tat. Aber auch Pontius Pilatus, als oberster Richter des römischen Gesetzes, der musste bekennen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ja, Jesus Christus wurde von keinem Menschen einer Schuld bezichtigt, weil keine Schuld einfach vorhanden war. Er war also sündenfrei. Und deshalb konnte er meine Sünden und deine Sünden auf sich laden. Er starb also an meiner Sünde und nicht an seinen Sünden. Und seit ich das weiß, da bin ich ein glücklicher Mensch. Der Tod ist der Sünde Sold. Du musst also diesen Tod als den Lohn deiner Sünde in Empfang nehmen. Und nur, wenn du im Glauben die Tat Jesu am Kreuz von Golgatha anerkennst, bist du frei von deiner Sünde. Sonst aber wirst du einst vor dem Richterstuhl Christi wirst du gerichtet werden. Es gibt ja auch heute noch viele Leute, die glauben, dass sie in den Himmel kommen, weil sie in eine besondere Gemeinde gehen oder in eine besondere Kirche gehen, weil sie Gutes getan haben. Und damit kannst du aber absolut nichts ausrichten. Denn in Römer 5, Vers 1, da steht ganz deutlich geschrieben, nun wir denn sind gerechtfertigt worden aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und gar nichts anders kann dir Frieden bringen, kann dir Rechtfertigung bringen, als die Tat Jesu, weil er für deine Sünden gestorben ist. Und die Schrift, die sagt uns in Jesaja 53, Vers 4, doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet und um unserer Missetat willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Um meiner Sünde willen, das heißt also Jesus Christus, der Sohn Gottes, der aus dem Himmel herniedergekommen ist, kam eigens, um deine und meine Sünde zu tragen und daran zu sterben. Und nicht einer sei doch heute hier unter uns, der nicht seinen Namen jetzt dem Herrn Jesus hingibt, denn Jesus kam, um die Welt mit sich selbst zu versöhnen. Und es gibt keinen höheren Namen als den Namen Jesus. Er hat dich erlöst, er hat dich bei deinem Namen gerufen, und niemals mehr kannst du aus dieser Gnade fallen, denn er ist für dich zur Sünde geworden. Und Gott selbst hat den geliebten Sohn geopfert und deshalb steht auch in Römer 8 in den Versen 31 bis 34, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird wider Gottes auserwählter Anklage erheben? Gott ist es, welcher rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich für uns verwendet. Also nichts existiert im Himmel und auf Erden, das dich jetzt noch, nachdem du an den Herrn Jesus gläubig geworden bist, von dem Herzen des Vaters trennen kann. Welche herrliche Freude! Und lass dir diese Tatsache doch von niemandem streitig machen oder madig machen. Halt an dem fest, was das Wort Gottes sagt und sei glücklich in deinem Heiland, der für Zeit und Ewigkeit dein geworden ist. Ich möchte uns aber noch zum Schluss ein Wort mitgeben aus dem 1. Johannes 1 von Vers 5 zum Schluss. Und das ist die Verkündigung, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist, und in ihm ist keine Finsternis. So wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. So wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Amen.